Eigentlich ist das Thema Sexualität überhaupt nicht schwierig. Eigentlich ist es etwas, das uns zutiefst entspricht. Wir sind Männer, wir sind Frauen, wir sind so geschaffen. Da ist etwas zwischen Männern und Frauen, das Gott in uns hineingelegt hat, das gut und schön und richtig ist. Und eigentlich geht es nicht darum, jetzt ein schwieriges Thema zu bewältigen, sondern eigentlich geht es darum, das Wunderbare und das Schöne und das Kostbare zu entdecken, das Gott in unsere menschliche Sexualität hineingelegt hat und was er uns damit über uns und vor allem über sich selber zeigen will. Und es ist interessant, das Thema ist sehr schwierig, sehr umstritten, sehr umkämpft. Es hat im Time Magazin hat 2004 so eine Sonderausgabe gemacht zum Thema Sexualität und in der Einleitung interessanterweise, Jänner 2004 war das, ist sinngemäß gestanden, was ist an unserer Sexualität dran, dass uns das so tief bewegt, dass uns das so tief berührt, dass das so umstritten ist, so umkämpft ist. Was ist da dran? Was hat's mit diesem Thema auf sich? Und ich hoffe und ich wünsche, dass wir heute da ein bisschen eintauchen können in das, was Gott uns damit über sich und über uns zeigen will, indem er uns als sexuelle Wesen geschaffen hat. Und ich sehe auch, dass es Christen viel Mühe macht, das Thema. Und ich glaube, es ist nicht, dass es am Thema selber liegt, sondern dass es daran liegt, Sexualität berührt uns in unserem tiefsten Innersten. Da sind wir unglaublich verletzbar in dem Bereich. Da müssen wir wirklich alles von uns preisgeben. Und weil wir da so verletzbar sind und weil wir uns da so wirklich öffnen müssen, werden da auch unsere ungesunden Bilder, unsere ungesunden Konzepte von Gott als Vater, von unserer Nachfolge, vielleicht schärfer und klarer sichtbar als in anderen Lebensbereichen. Das ist, was ich mir denke, warum Christen so viel Mühe haben damit. Nicht, weil das Thema so schwierig ist, sondern weil sich unsere Schwierigkeiten in der Nachfolge von Jesus darin viel stärker zeigen als in anderen Bereichen. Und ich denke mal, es sind zwei Dinge, die uns da so Mühe machen. Ich muss gleich vorne sagen, ich werde mich bemühen, es nicht zu lang werden zu lassen. Ich habe viel gestrichen, aber es wird jetzt in einer halben Stunde werde ich es nicht schaffen. Ja. Und ich möchte euch aber noch bitten, wenn ihr inhaltliche Fragen habt, ich gehe gern darauf ein. Ja. Ich werde nachher da bleiben, nach Ende des Gottesdienstes, um auf eure inhaltlichen Fragen einzugehen, aber ich möchte euch bitten, hebt euch die für nachher auf. Ja. Und es wird auch nachher noch Gebet geben, das kündige ich auch jetzt an. Wer in dem Bereich sich Gebet wünscht, ich bin gern da für die Männer. Und die Michaela Bartuska habe ich gebeten, sie ist gern bereit für die Frauen. Wenn Frauen sich in dem Bereich kämpfen, Probleme haben, das dann nämlich, geht sie dann bitte zu Michaela, die betet gern für euch. Ja? Was macht uns so Mühe? Ich glaube, dass in die im Bereich der Sexualität zwei Dinge ein etwas ganz besonders scharf herauskommt, nämlich unser Hang, ein Leben nach Regeln und Vorschriften zu leben. Regeln und Vorschriften sind etwas, das schaut so einfach aus. Das schaut so klar aus. Das ist so schön. Wenn man eine Regel hat, dann weiß man, wenn ich die einhalte, bin ich gut. Wenn ich die nicht einhalte, bin ich schlimm. Wenn ich mich dran halte, bin ich richtig. Wer sich nicht dran hält, ist falsch. Jesus hat aber ein ganz anderes Konzept von Nachfolge. Jesus wünscht sich was ganz anderes von uns. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, weil ein Herr seine Sklaven nicht ins Vertrauen zieht. Ich nenne euch, ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater gehört habe. Was bedeutet das? Ein Sklave hat kein Recht, irgendwelche Fragen zu stellen. Ein Sklave hat kein Recht, zu widersprechen oder zu diskutieren, sonst gibt's Schläge oder sonstiges. Hat's damals gegeben, wie es noch Sklaverei gegeben hat, das war ganz normal, ja. Ein Freund, Gott hat sich uns als Freunden gezeigt, er hat uns gezeigt, wer er ist, wie er ist, er hat uns sein Wesen und seinen Charakter gezeigt. Und das gibt uns dieses tiefe Verständnis davon, ja, was, wie er sich wünscht, dass wir unser Leben führen. Wir benehmen uns oft wie Sklaven und wollen, dass er uns sagt, was wir tun sollen, ja. Aber das ist zu wenig. Das reicht nicht. Gott wünscht sich, dass wir ihn verstehen. Gott will nicht, dass wir und will uns nicht sagen, was wir tun sollen. Gott will uns zeigen, wer er ist. Und indem wir erkennen, wer er ist, das berührt unser Herz, das verändert unser Herz und das wird dazu führen, dass wir uns anders verhalten wollen. Und nicht, dass wir uns anders verhalten, weil wir glauben, wir müssen. Und das ist auch so, was dann dieses Regeldenken mit sich bringt, ist auch so ein giftiges Schwarz-Weiß-Denken. Wo wir dann alle anhimmeln, wo wir glauben, die schaffen die 100% und alle verdammern, die diese 100% nicht schaffen. Auch uns selber. Das machen wir ja bei uns genauso in Wirklichkeit, wenn wir uns eher gegenüber ehrlich sind. Dass wir uns selber hochheben und loben und uns für die tollsten Männer und Frauen Gottes halten, wenn es uns gelingt oder wenn wir glauben, wir haben jetzt die 100% geschafft und dass wir uns verdammen und ablehnen, wenn wir glauben, wir haben versagt. Und so ist Gott nicht. Und so funktioniert die Nachfolge nicht. Wir leben aus der Gnade. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir die 100% nie schaffen werden. Das ist so wichtig. Weil im Endeffekt, wir können vor Gott bestehen, weil Jesus für uns gestorben ist. Weil unsere Schuld vergeben ist. Weil unser tägliches Versagen vergeben ist. Deswegen können wir vor Gott stehen und deswegen ist diese Beziehung wiederhergestellt. Und nicht, weil wir alles richtig machen. Aber so leicht kippen wir in das Alte zurück, wo wir glauben, wenn wir brav sind, dann hat uns Gott lieb. Und wenn wir nicht brav sind, dann hat er uns nicht lieb. Auch im Bereich der Sexualität. Und da trifft es uns besonders. Ich wünsche mir, dass wir aus diesem Denken, dass diese Predigt nicht nur im Bereich Sexualität uns allen weiterhilft, sondern dass sie überhaupt uns allen miteinander weiterhilft, aus diesem Regeldenken herauszufinden. Ja, es gibt so oft wird man konfrontiert mit diesem Satz, ja, darf man als Christ, ... Und diese Frage hat Paulus beantwortet. Die Antwort darauf ist, mir ist alles erlaubt. Sagt Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 12, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich nur von nichts beherrschen lassen. Das ist die Antwort auf die Frage, darf ich als Christ? ... Die Antwort ist nicht eine Regel, sondern die Antwort ist, beschäftig dich mit Gott. Lies die Bibel, lies nach, was Gott über sich selber sagt, was Menschen, die mit Gott gehen, erlebt, gemacht, getan haben, wie sie beschrieben werden. Schau nach, was Jesus gesagt und getan hat, was Paulus schreibt. Begreife darüber, wer Gott ist, wie er über ein Thema denkt und handle dann dementsprechend. Es ist so wichtig, dass wir die geistlichen Prinzipien hinter den Dingen erkennen. Wisst ihr, es gibt zum Beispiel dieses Beispiel, es gibt Christen, die sagen, eine Frau darf sich nicht schmücken und eine Frau darf sich nicht schminken, weil in 1. Timotheus 2 steht. Ja. Und wenn wir so leben, dann sind wir vordergründig ganz tolle Christen, weil wir sind ja biblisch und wir machen, weil es steht geschrieben und so weiter und so fort. Ihr kennt das vielleicht, ja. In Wirklichkeit sind wir an dem, was Gott uns sagen will, komplett vorbeigegangen. Und haben wir komplett verpasst, was Gott eigentlich will. Ja. Jesus hat immer gesagt, es geht nicht um unser Problem ist nicht unser Verhalten, sagt Jesus ganz klar. Unser Problem ist unser Herz. Und Regeln werden unser Herz niemals verändern. Was uns verändern wird, ist, wenn wir das größere Bild hinter einer Sache begreifen, wenn wir begreifen, was mit Sexualität gemeint ist, ja, was Gottes Plan dahinter ist, was Gottes Idee dahinter ist, was er uns schenken möchte, dann werden wir dorthin kommen, dass wir sagen, ja, ich möchte dorthin kommen, ja, ich wünsche mir, dass ich das leben kann. Wenn ich hingegen nur höre, du musst so und das darfst nicht und das darfst nicht, dann mauern wir uns ein. Das macht uns kaputt im Endeffekt. Das macht uns hart und bitter und gesetzlich und unbarmherzig, aber macht uns nicht Jesusmäßig und verändert unseren Charakter nicht. Eine lange Einleitung, ich weiß, aber ich glaube, das ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir das sehen und auch gerade in diesem Bereich sehen und verstehen können, dass es nicht um Regeln geht, dass es nicht um Vorschriften geht, dass es nicht darum geht, darf ich als Christ, Punkt, 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 sondern dass ich verstehe, was will Gott uns damit sagen über sich? Was hat er uns damit über sich und über uns gezeigt und was möchte er uns damit schenken? Es gibt einen blöden Spruch, der heißt, na, wenn du nicht weißt, wo anfangen, dann fang bei Adam und Eva an. Und im Endeffekt ist das immer wieder eine gute Idee. Denn die Antwort darauf, wie, was Gott mit Sexualität gemeint hat, die finden wir nicht in Römer 1 für die Auskenner und nicht in 3. Mose 13 und 3. Mose 18 und 3. Mose 20, wo in diesen drei Kapiteln eine ausführliche Liste von verbotenen sexuellen Beziehungen und Praktiken ist, ja. Kann man gern nachlesen. Aber das ist nicht der Punkt. Das wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir nicht verstehen, warum steht das da? Warum ist Gott so wichtig, dass wir bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge nicht tun? Und die werden wir nur verstehen, wenn wir uns anschauen, wie sind wir als Menschen geschaffen? Wie hat Gott in uns erschaffen? Was hat Gott in uns hineingelegt? Ich fange an mit 1. Mose 1, 26 bis 28. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen, nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Was ist daran so wichtig? In dieser Textstelle. Drei Dinge. Das erste, Gott, der Mensch wird auf verschiedene Weise beschrieben. Das erste, was steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Den Menschen als Gattung, ja. Wir als Menschheit insgesamt sind Abbilder Gottes. In uns, wie wir sind, wie wir denken, wie wir empfinden, wird Gott sichtbar, wird auch Gott angreifbar. Das ist auch so etwas Wichtiges. Gott ist Geist, wir sind Körper. Wir brauchen körperliche Abbilder von geistlichen Wirklichkeiten, damit wir sie verstehen können. Er schuf sie als Mann und Frau. Jetzt sind wir in der Mehrzahl, ja. Er schuf sie als Mann und Frau. Das heißt, beide, Männer und Frauen, sind gleichermaßen Bilder von Gott. Sie sind's beide. Sie sind's auf unterschiedliche Weise. Aber es gibt im Schöpfungsbericht keine Wertigkeit zwischen Männern und Frauen. Das ist nicht das, wie Gott uns geschaffen hat. Wir finden dann in 1. Mose 3 diese Stelle, wo steht, wo Gott, wie dann Gott, der Mensch von Gott sich bewusst getrennt hat. Und dann mit den Konsequenzen konfrontiert wurde, da steht dann, sagt er dann zur Frau, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, aber er wird über dich herrschen. Das ist eine Konsequenz der Trennung von Gott. Das ist nicht das, was Gott in uns hineingelegt hat und nicht das, wie Gott uns geschaffen hat. Und in Jesus sind wir zurückversetzt in den Zustand, bevor die Trennung von Gott uns kaputt gemacht hat. Es gibt keine Wertigkeit zwischen Männern und Frauen. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Es gibt die Stelle mit der Gehilfin, 1. Mose 2,18. Der Luther hat uns die eingebrockt, die Gehilfin. Es hat vor 500 Jahren vielleicht was anders geheißen wie heute. Das hebräische Wort, das da steht, ich habe es nicht aufgeschrieben, das finden wir öfters in der Bibel. Und das Wort von Hilfe, das da steht, für die Frau, als Hilfe für den Mann, finden wir auch in den Psalmen immer wieder, zum Beispiel im Psalm 121, Verse 1 und 2. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist die Art von Hilfe, die der Mann gebraucht hat. Er hat eine Ergänzung gebraucht für das, was er als Mann nicht sein kann. hat es die Frau gebraucht. Die beiden brauchen einander, weil im Zusammenspiel erst das größere Ganze entsteht. In der Wirtschaft hat man das verstanden, dass zum Beispiel Unternehmen mit gemischt geschlechtlichen Führungsteam erfolgreicher sind. Das sind Erfahrungswerte, das haben wir überprüft. Ja. Und das mit den zwei Geschlechtern ist auch spannend, weil wir finden, wenn ich die Propheten, besonders Jeremia und Jesaja lese, wie Gott sich selber beschreibt, seine Beziehung zu seinem Volk, seinen Schmerz über die Untreue und so weiter, da finden wir beides drinnen. Gott beschreibt sich einmal mit typisch männlichen Eigenschaften und einmal mit typisch weiblichen Eigenschaften. Ja. Ist auch spannend. Gott ist beides in sich. Auch wenn er als Vater immer bezeichnet wird in der Bibel und Jesus ihn auch Vater genannt hat, ja. Aber trotzdem ist das so. Es ist für uns nicht zu verstehen. Aber nehmen wir es doch einfach so hin. Nehmen wir es dankbar an. Ja. Im Endeffekt, es kommt aber noch was dazu. Mann und Frau ergeben gemeinsam das vollständige Abbild von Gott. Ja. Und die Zeugung neuen Lebens im Liebesakt zwischen Mann und Frau ist im Endeffekt ein Bild des Schöpfungsaktes, wo aus Gottes Liebe heraus etwas Neues entstanden ist, wo neues Leben aus der Vereinigung in Liebe steht. Der Papst Johannes Paul II. Hat was ganz Spannendes gesagt. Es gibt die Theologie des Leibes, sehr interessant, sehr wertschätzend, wo er sagt, in der ehelichen Vereinigung von Mann und Frau in Liebe, das ist Gott den Menschen am ähnlichsten. Das ist das tiefste und schönste Abbild der göttlichen Dreieinigung, weil Gott ist in sich selber drei. Nicht drei gleiche, sondern drei verschiedene. Und diese, wenn sich zwei verschiedene Wesen das Risiko eingehen, sich einander ganz zu öffnen, sich ganz aufeinander vorbehaltlos einzulassen, dann wird daran etwas vom Geheimnis von Gott sichtbar. Wie Gott in sich ein Wesen ist, das durchdrungen ist von Liebe in Verschiedenheit, in Unterschiedlichkeit. Und im Endeffekt ist der Liebesakt zwischen Mann und Frau ein Geschenk an uns, damit wir ein bisschen was, eine Ahnung bekommen und begreifen können, was Gott in seiner Dreieinigkeit ist, wie das ist, was das darstellt. Ja. Es wird in der Bibel auch beschrieben, was die sexuelle Vereinigung, also der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau, wenn wir das jetzt einmal so banal bezeichnen wollen, was das ist. In 1. Mose 2,24 steht, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und damals waren der Mann und die Frau nackt und sie schämten sich aber nicht voreinander. Sie ist ja auch bei Ehepaaren so. Normalerweise, ich lasse jetzt einmal die Freikörperkultur auf der Seite, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die jetzt nicht per se schlecht ist. Ja. Aber normalerweise zeigen sich nur Ehepaare nackt voreinander, weil nur das den geschützten Rahmen bietet. Weil nur da der geschützte Rahmen ist, um sich wirklich ungeschminkt und unbekleidet voreinander zu zeigen, weil ich da weiß, da bin ich sicher, das ist ein sicherer Ort, wo das möglich ist, ohne Scham und ohne Angst. Idealerweise, ich weiß, ja. Aber im Liebesakt verschmelzen ein Mann und eine Frau zu einem, das ist so viel mehr, es ist so wichtig, dass wir begreifen, dass Sex so viel mehr ist als ein rein körperlicher Akt. Da werden zwei Menschen mit Körper, Seele und Geist verschmelzen zu einer Einheit. Das ist interessant, kennt ihr den Ausdruck Eheperson? Habe ich einmal gehört, dass zum Beispiel, wenn die Margit und ich leiten gemeinsam die Gemeinde, ja? Wir leiten die Gemeinde gemeinsam als Ehepaar. Und da haben welche gesagt, das ist so, wir sind so quasi die Eheperson. Ich bin der Helmut, sie ist die Margit, wir sind verschieden, klarerweise, das sieht man. Aber wir sind irgendwo auch eins. Wir leiten die Gemeinde als zwei verschiedene Menschen, aber doch irgendwo auch als eine Gesamtperson. Könnt ihr mir folgen? Habt ihr eine Ahnung, was ich meine? Ja. Und das fühlt sich für mich schon wirklich so an. Also mich kann das von meinem Empfinden gut bestätigen und gut nachvollziehen. Das klingt für mich sehr stimmig. In 1. Mose 4 steht dann, ist auch interessant, es gibt verschiedene Art und Weisen, wie die Bibel den Sex zwischen Mann und Frau beschreibt. Und das Wort in 1. Mose 4, das da steht, Adam erkannte seine Frau. Ist auch spannend, da steht nicht, er lag bei ihr oder anderes, sondern er erkannte sie. Das heißt, im Liebesakt diese tiefe Begegnung zweier Menschen in Liebe. Ja. Und das gibt mir eine Ahnung und einen Begriff von dieser Schönheit und Würde und diesem unglaublichen Wert, der da drinnen liegt. Und es ist okay, da Spaß zu haben und Freude zu haben, das ist alles nichts schlecht. Das ist nichts Schlechtes, aber das alleine wäre viel zu wenig und würde dem, was Gott uns damit zeigen will und was er uns damit geschenkt hat, überhaupt nicht gerecht werden. Ja. Die treue heterosexuelle Ehe zwischen Mann und Frau ist deswegen so einzigartig, weil darin nicht nur diese neue Schöpfung sichtbar wird, sondern auch Gottes Treue und Gottes Ausschließlichkeit uns gegenüber. Gott hat ja mit uns auch einen Bund geschlossen. Er hat sich uns gegenüber vorbehaltlos verpflichtet. Und so ist auch die Ehe zwischen Mann und Frau eine vorbehaltlose und lebenslange Verpflichtung, die wir eingehen. Ja. Die Frage ist jetzt, ist auch interessant. Genau, das Hebräisch, das wollte ich noch einführen, das ist dieses Erkennen, da gibt es ein hebräisches Wort, das Yada ist das. Ich spreche das sicher falsch aus, Estera, oder? Macht nichts. Ich tue, was ich kann. dasselbe Wort wird verwendet, wenn Gott einen Menschen beruft, zum Beispiel, ist das gleiche Vokabel, das da verwendet wird. Ja. Und das ist auch interessant und das Bildhafte, weil der Liebesakt zwischen Mann und Frau ein etwas Bildhaftes ist, das erklärt uns auch, wenn Jesus sagt, wir wären in der Ewigkeit, wenn wir bei Gott sind, wird es keine sexuellen Beziehungen mehr geben, weil wir dann das Abbild nicht mehr brauchen. Weil dann, was Mann und Frau im Liebesakt miteinander erleben, ist ein Bild dessen, was wir erleben werden, wenn wir in Liebe in Gott aufgehen. Ja. Denkt einmal drüber nach. Was das bedeutet. Und wie großartig das sein wird, wenn wir dann in der Ewigkeit bei Gott sind. Ja. Reale Gemeinschaft, und klingt jetzt sau blöd, reale Gemeinschaft mit Gott ist besser als Sex. Und das können wir jetzt so ha-ha-ha-ha-ha machen, aber das ist ein sehr ernster Satz. Ja. Das ist wirklich so, weil das, was sich da abspielt, nur ein Abbild ist von dem, wenn wir wirklich eins zu eins Gott gegenüberstehen. Genau, und Jesus beschreibt zum Beispiel, in der Offenbarung ist das Hochzeitsmahl des Lammes, wenn wir als Gemeinde, als seine Kinder, als Gemeinschaft seiner Kinder mit ihm vereint werden, das ist wie eine Hochzeit. Und was gehört zu einer Hochzeit? Die sexuelle Vereinigung. Ohne die ist eine Ehe, war eine Ehe niemals gültig, bis auf heute. Aber das ist noch nicht so lange her, dass wir da anders denken drüber. Sonst hat es immer geheißen, die Ehe ist dann gültig, wenn der Mann und die Frau miteinander geschlafen haben. Bei den alten jüdischen Hochzeiten hat man da extra ein Zelt aufgestellt. Nach der Trauungszeremonie ist das Ehepaar da drinnen verschwunden. Die Gäste haben draußen gewartet. Und dann sind sie irgendwann wieder rausgekommen und dann ist die Party losgegangen. Für uns ist es ein bisschen schräg. Ich würde das nicht so haben wollen. Oder hätte das bei der Hochzeit nicht so haben wollen. Aber ja, es ist halt, war halt eine andere Zeit, ja. Die waren vielleicht nicht so geschamig wie wir heute. Die Frage, bitte? Genau, es war nicht durchsichtig, das zählt richtig, genau. Die Frage ist dann, ja, wenn das alles, das ist jetzt ja gut und schön, dieses wunderschöne Bild und das alles ist ja super, aber was ist da mit meinen Bedürfnissen? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Und das ist eine reale Not. Ich kenne das ja selber, ich war von 19 bis 29 Single. Mir ist das ja nicht fremd, wie das ist. Naja. Und da habe ich eine ganz spannende Bibelstelle im 1. Mose 4 gefunden, in dem Zusammenhang. 1. Mose 4, 7. Das war, bevor Kain seinen Bruder getötet hat, ist Gott ihm begegnet und hat gesagt, Kain, was ist los mit dir? Und dann hat er den spannenden Satz gesagt, wenn du aber nicht Gutes tust, Entschuldigung, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber herrsche über sie. Denkt einmal drüber nach. Da lauert etwas vor der Tür, das Falsche, das Zerstörerische und will dich ergreifen. Und Gott sagt zu Kain, du aber herrsche da darüber. Was heißt das? Das ist keine Vorschrift. Das ist eine, Gott sagt damit, Gott sagt Kain damit sinngemäß, du hast die Möglichkeit, über diesen Dingen zu stehen. Du bist berufen, über diesen Dingen zu stehen. Du hast von mir Vollmacht und Autorität bekommen, dich nicht von diesen Dingen versklaven zu lassen. Und das ist der Punkt. Wir sind als Kinder Gottes berufen und durch Jesus und durch den Heiligen Geist befähigt, nicht Sklaven unserer sexuellen Bedürfnisse zu sein. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Das braucht mir euer Leid nicht klagen. Ich kenne das alles, ich weiß, wie das ist, ja. Aber mit Gottes Hilfe, mit Jesus ist es möglich und es ist möglich, dass wir da wirklich drüber stehen. Ich habe das selber erlebt, wie das ist, ja. Wir müssen nicht drunter stehen und geknechtet werden von diesen allen Dingen, die uns dann bedrängen, was auch immer das dann im konkreten Fall ist, ja. Gott hat uns die Vollmacht gegeben, da drüber zu stehen. Es steht auch im Römerbrief Kapitel 6, Abvers 6, ich lese jetzt nur auszugsweise vor, ne? Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, schreibt der Paulus da, oder weiter. Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen, gebt ihrem Drängen nicht nach. Stellt euch ganz Gott zur Verfügung. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Das ist das, was bei Gott möglich ist. Und ja, ich weiß, wir scheitern daran immer wieder, weil wir Menschen sind, weil wir nicht vollkommen sind, weil wir alle unsere Themen und Probleme und Kämpfe und Nöte haben, ja. Aber das ist das, was Gott uns sagen will, das ist möglich. Streckt euch danach aus, wenn euch das noch nicht gelingt, ja. Gott erwartet von uns nicht Vollkommenheit, aber er möchte uns da was schenken und er wünscht sich, dass wir uns danach ausstrecken. Den Rest muss eh er selber machen, ja. Und in Sachen Bedürfnisse ist auch was Interessantes. Da habe ich auch was Wichtiges gelernt. Ich habe gelernt, zwei Dinge zu unterscheiden. Das eine sind diese menschlichen Grundbedürfnisse, ja, das ist Liebe, Sicherheit, Annahme, Geborgenheit, Respekt, Wertschätzung, diese Dinge, ja. Und dann gibt's Dinge, ich nenne das so meine emotionalen Impulse. Ich habe kein besseres Wort dafür gefunden, ja. Ein Beispiel, damit ihr versteht, was ich meine, ein blödes. Angenommen, irgendwer geht mal so lang, ist so lang ungut und respektlos und deppert zu mir, dass ich mir irgendwann denke, boah, ich leg da jetzt gleich eine auf. Ja. Meinem Gegenüber eine aufzulegen ist nicht mein Bedürfnis. Das ist der emotionale Impuls, den ich habe. Mein Bedürfnis ist, respektiert zu werden. Mein Bedürfnis ist Respekt. Dass ich dann wütend wäre und dem eine auflegen will, ist meine emotionale Reaktion darauf, ja, meine gefühlsmäßige Reaktion darauf, aber nicht mein Bedürfnis. Und so ist es mit unserer Sexualität auch. Bedürfnisse sind nie falsch. Die hat Gott in uns reingelegt. Die dürfen wir haben. Und wir dürfen auch Gott unseren Schmerz und unser Leid bringen, wenn sie nicht erfüllt werden. Ja? Dafür ist Jesus ja da. Er ist ja der Heilige Geist, ist unser Tröster in diesen Situationen. Aber es ist die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ne? Und was ich für mich, das ist jetzt meine, das sage ich jetzt als meine persönliche Meinung, ja, prüft das, das habe ich jetzt nicht aus der Bibel hergeleitet, aber meine persönliche Meinung ist, hinter sexuellen Bedürfnissen, also bei mir ist das zumindest so, steckt dieses tiefe Bedürfnis danach, erkannt zu werden, in meinem tiefsten Inneren wahrgenommen und angenommen zu werden, so wie ich bin, ja. Dass jemand mein Innerstes begreift und sagt, ja, das bist du und ich will dich so, wie du bist. Das ist das Bedürfnis, was ich dahinter verspüre. Dieses ganz, ganz tiefe Gefühl von Heimat, angenommen sein, zur Ruhe kommen. Geborgenheit, richtig, ja. Zärtlichkeit und körperliche Nähe ist dann eigentlich erst der zweite Schritt, ja. Und wenn wir uns das anschauen, also mir fällt da was auf. Das, was hinter meinen sexuellen Bedürfnissen steht, ja, oder Wünschen oder Begierden, wenn man das jetzt blöde Wort jetzt nehmen will, ja, ist eigentlich etwas, wo Jesus gekommen ist, um das zu stillen. Jesus hat gesagt, Gott sagt zu mir, ich habe dich erkannt, ich habe dich schon in deinem Mutterleib gekannt und geschaffen und ich erkenne dich bis in dein Innerstes. Du bist von mir erkannt, geliebt und angenommen, wie du bist. Und Jesus sagt, in meinem Haus sind viele Wohnungen und ich habe für dich, in meinem Haus habe ich eine Wohnung nur für dich, die deine ganz persönliche Heimat ist, wo du bei mir zu Hause sein kannst, ja. Das heißt, es ist unsere Bedürfnisse dahinter, sind eigentlich ein Abbild davon, was Gott uns schenken will. Und er hat uns unsere Sexualität geschenkt, damit wir ein Stück weit schon davon wirklich körperlich erleben dürfen auch, ja. Aber die echte und richtige Erfüllung ist bei ihm und in ihm, ja. Und das hilft dann auch, hoffe ich, jenen weiter, weil es sind ja einige von euch, die jetzt keinen Mann oder keine Frau haben, ja. Gelebte Sexualität ist ein Abbild und nicht das Eigentliche. Auch wenn es weh tut. Irgendwer hat einmal gesagt, ja, in Jesus habe ich von einer Seelsorgerin einmal gehört, wie eine Klientin zu ihr gesagt hat, ja, aber dann hört man den Satz, ja, aber in Jesus habe ich ja alles. Und die sagt, ja, aber ich wünsche mir an Jesus mit Haut. Versteht ihr, was ich meine, ja? Es ist so. Und das ist ein Schmerz, der da ist, wenn wir das nicht erleben können. Und der verdient es, respektiert zu werden, ja. Weil das ja nichts ist, weil Leute ohne Partner, ohne Partnerinnen Huscher haben. Sondern weil da einfach ein Bedürfnis nicht gestillt werden kann. Die andere Seite ist, es gibt diese Geschichte, dieses Bild, jeder hat ein Kreuz zu tragen. Was meine ich damit? Wir werden hier in dieser Welt niemals alles ideal haben. Es ist das war die Glaubensbewegung, die gesagt hat, als Christ, wenn du nur genug glaubst, bist du reich, schön, erfolgreich und glücklich. Dazu muss man die Hälfte des Neuen Testaments weglassen, wenn man das so sehen will. Ungefähr. Also wenn man die Hälfte von dem wegstreicht, was Jesus und was Paulus geschrieben hat, dann bleibt das über. Ja. Aber Jesus und Paulus haben nicht nur über den Sieg und das Schöne und die Herrlichkeit und das geschrieben, sondern auch ganz konkret über das Leid und den Schmerz in einer zerbrochenen Welt. Ein Leben in einer zerbrochenen Welt ist nicht schön. Und es ist einfach so, dass jeder sein Kreuz, und damit meine ich seinen persönlichen Schmerz, zu tragen hat. Und da sind wir dann, da ist es dann unsere Aufgabe, auf der einen Seite füreinander da zu sein, aber auf Augenhöhe füreinander da zu sein, das ist mir so wichtig, ja. Dass sich diejenigen, die nicht verheiratet haben, sind keine Menschen zweiter Klasse. Sie leben in anderen Lebensumständen als die Verheirateten, aber sie sind deswegen nicht weniger oder ich weiß nicht was. Also mir ist das so wichtig, weil wird auch oft so in der Praxis gelebt. Und das ist nicht das, was ich mir wünsche für uns. Und die andere Sache ist, was ich auch aus meiner Erfahrung kennt, mir ist das so gegangen, dass man sich dann oft so in, als Single in so ein bisschen in die Opferrolle reinstellt und sagt, ma, ich bin so arm und wenn ich doch nur eine Frau hätte, ja dann wäre ja alles gut und hin und her und Dinge und so, jammer, jammer, jammer. Ja, natürlich, weil es nicht immer einfach ist, aber wir sind nicht weniger, wenn wir keinen Mann oder keine Frau haben. Und wir sind berufen, es gibt Menschen, die leiden darunter, dass sie keinen Partner, keine Partnerin haben. Es gibt Menschen, die leiden darunter, dass sie einen miesen Job haben und keine Chance daran haben, rauszukommen. Es gibt Menschen, die leiden darunter unter Krankheiten, wo sie nicht geheilt werden. Jeder hat seine Herausforderungen. Nicht nur die Singles, ja. Und ich sage das nicht, um das zu relativieren, ja. Aber es ist auch wichtig, ich weiß es war für mich nicht gut, wenn ich mich dann so ein bisschen in die Opferrolle zurückgezogen und in Selbstmitleid zurückgezogen habe. Das ist auch nicht gut. Auch wenn es verständlich ist. Genau. Ich komme zum Schluss. Es ist schon spät. Wie kann ich das jetzt zusammenfassen? Was wünsche ich mir für mich, für uns alle? Oder was ist das Bild, das mir so wichtig ist? Ich habe es in ein paar Punkte zusammengefasst. Wichtig ist, dass wir ein Bewusstsein von Wert und Schönheit unserer Sexualität gewinnen. Dass wir den Wert und die Schönheit, die da dahinter steckt, begreifen. Dass wir begreifen, dass da so viel mehr dahinter steht als nur ein körperlicher Akt. Sondern dass das ein tiefes Bild von Gottes Liebe in sich zu uns, dass da was sichtbar wird und spürbar und erlebbar wird. Dass auch in Ehepaaren etwas sichtbar und spürbar wird. Wenn sie diese Liebe leben können, wenn ihnen das von Gott geschenkt ist und sie das leben können, dann wird da auch was sichtbar und spürbar. Mir hat das so geholfen, dass ich mit Anfang 20 wirklich heile Ehepaare erlebt habe. Das war so ein Geschenk für mich zu sehen, ja, es ist möglich. Ja, das gibt's. Ja, das geht. Wir sind Männer und Frauen, weil Gott uns als verschiedene Geschöpfe geschaffen hat. Unterschiedlich, aber gleich viel wert. Gelebte Sexualität ist das tiefste und schönste Abbild der göttlichen Dreieinigkeit. Aber es ist eben nur ein Abbild, es ist nicht das Eigentliche. Und wir sind mit Jesus befreit davon, Sklave unserer Sehnsüchte und Wünsche und Bedürfnisse zu sein. Und unsere Aufgabe in der Gesellschaft ist es nicht, den Leuten zu erklären, wie böse und verdorben und wie furchtbar das ist, was sie aufführen. Das tun wir als Christen so gern und das tut mir jedes Mal weh, wenn ich das erlebe. Und ich mir denke, das ist nicht Evangelium, wenn wir Frauen beschimpfen, die abtreiben wollen. Das ist nicht Evangelium, wenn wir auf der homosexuellen Parade stehen und sagen, ihr seid Sünder, ihr kommt alle in die Hölle und ich weiß nicht was alles. Das ist nicht Jesus, da ist nicht der Geist Jesus dahinter. Auch wenn sich aus dem, was wir aus der Schöpfung sehen, dass Homosexualität nicht das ist, wie Gott Sexualität gemeint haben, ja. Aber es gibt uns nicht das Recht, diese Leute zu beschimpfen, abzuwerten, zu beleidigen und als perverse Schweine darzustellen. Sicher nicht. Unser Job als Christen ist es, das Gute vorzuleben und selber danach auszustrecken, mit Gottes Hilfe dorthin zu kommen. Und es ist auch unser Job, uns in unserer Zerbrochenheit anzunehmen. Ich bin so dankbar, dass wir da schon wirklich eine gute Kultur bei uns haben, weil ich das Gefühl habe, bei uns ist es nicht so, dass man sich für seine Schwächen schämen muss, im Großen und Ganzen. Und ich wünsche mir, dass das auch in dem Bereich so ist, dass sich niemand schämen muss, weil wenn er in dem Bereich kämpft. Weil wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Themen. Und wenn man in seiner Sexualität kämpft, ist das um nichts besser, wie wenn man mit dem Geld kämpft. Es steht auch in der Bibel, dass Habgier Götzendienst ist. Zum Beispiel, nur um die Wertigkeiten wieder ein bisschen gerade zu rücken. Ja. Sexuelle Verfehlungen sind nicht die fürchterlichsten Sünden der Welt. Nein, die Bibel sagt was anderes. Unser größtes Problem ist unsere Trennung von Gott. Und wie wir unsere Sexualität leben, ist eine Folge davon, aber nicht unser eigentliches Problem. Und so wünsche ich mir, dass wir das auch tun können, uns in unserer Zerbrochenheit anzunehmen, füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu ermutigen und zu helfen, auch in dem Bereich als Menschen wieder heil und ganz zu werden. Ich mache jetzt keinen Gebetsaufruf und ich werde niemanden bitten, aufzustehen. Ich würde nicht aufstehen wollen, wenn ich ein Problem hätte in dem Bereich. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, nach dem Abschluss des Gottesdienstes zu mir oder zu Michaela zu kommen, wenn ihr Gebet euch wünscht. Und ich möchte abschließen damit, dass ich unendlich dankbar bin dafür, dass Gott mir es geschenkt hat, zu erkennen, wie unglaublich schön, kostbar und wertvoll das ist, was Gott uns in unserer Sexualität geschenkt hat. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was davon habe weitergeben können.